turn to our opening scripture, which we will find in the 6th chapter of Ephesians.
Schlagen wir die Bibelstelle auf, mit der wir unser Thema einleiten wollen, Epheser 6. Ich werde Vers 10 bis 12 lesen. Ich lese gewöhnlich die englische King James Bibelversion, halte mich jedoch nicht immer daran. Manchmal verstärke ich sie, erweitere oder kommentiere sie, und daraus wird dann die Prince-Version, die jedoch nicht in gedruckter Form erhältlich ist. Also Epheser 6, ab 10. Schließlich, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten und Mächte, gegen die Beherrscher der Finsternis dieser Welt, gegen geistliche Bosheit in der Himmelswelt. Paulus rüttelt uns mit diesen Worten wach und weist uns darauf hin, dass wir als Christen in einen geistlichen Konflikt verwickelt werden. Dass unser Konflikt in erster Linie gegen den Teufel gerichtet ist, der in diesen Versen konkret genannt wird, und er warnt uns davor, dass der Teufel ein sehr listiger oder verschlagener Feind ist. Sobald wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und angefangen haben, in der Bibel zu lesen, hat niemand mehr eine Entschuldigung, wenn er diese Tatsachen nicht kennt. In Vers 12 gibt uns Paulus eine Zusammenfassung dieses Kampfes und des Widerstandes, mit dem wir es zu tun haben werden. Ich habe sie euch eben in der King James Version vorgelesen. Ich werde jetzt die Prince Version lesen, die etwas wörtlicher und aktueller ist und bestimmte Punkte verstärkt. Ich möchte zunächst noch darauf hinweisen, dass viele Christen falsche Satzzeichen setzen, wenn sie Vers 12 lesen. Viele Christen lesen folgendermaßen: Denn wir kämpfen nicht. Punkt. Da steht der Punkt an der falschen Stelle. Paulus sagt ja, denn wir kämpfen nicht gegen Körper, gegen Fleisch und Blut, sondern gegen andere Dinge. Nun zu der Version, in der ich euch diesen Vers weitergeben will. Denn in unserem Ringkampf kämpfen wir nicht gegen Fleisch und Blut, beziehungsweise nicht gegen körperliche Personen. Folgende Formulierung stammt aus einer modernen Übersetzung: Wir kämpfen nicht gegen menschliche Wesen. Menschen sind nicht der primäre Ursprung der Probleme. Ich möchte noch dazu sagen, dass viele von uns, wenn sie geistliche Probleme haben oder frustriert sind, anderen Menschen gegenüber zornig oder verbittert werden. Das hat zur Folge, dass wir nie wirklich die Lösung des Problems finden, denn das Problem reicht tiefer als die menschliche Ebene. Und wenn wir uns den Kampf einfach nur so vorstellen, als hätten wir es mit menschlichen Wesen zu tun, werden wir nie das wahre Wesen unseres Problems verstehen. Gut. Denn unser Ringkampf, auch das ist eine wörtliche Übertragung. Paulus vergleicht unseren Kampf mit einem Ringkampf. Und ich denke, er hatte dabei die Wettbewerbe der Olympischen Spiele seiner Zeit vor Augen, die man mit den modernen Olympischen Spielen vergleichen könnte. Es gab damals verschiedene Arten von Mann gegen Mann Kämpfen. Und ich glaube, der Ringkampf war zweifellos am intensivsten und verlangte den Kämpfern am meisten ab. Und es ist schon bezeichnend, dass Paulus ausgerechnet den Ringkampf wählte und sagte, wir stehen in einem Ringkampf. In einem Ringkampf wird der ganze Mensch mit einbezogen. Der Körper des Kämpfers, sein Denken, sein Wille, seine Fähigkeiten, jeder Teil von ihm nimmt an diesem Kampf teil. Und das genau möchte Paulus sagen. Wir sind voll und ganz in diesen Ringkampf hineingezogen. Denn in unserem Ringkampf kämpfen wir nicht gegen körperliche Personen, sondern gegen Herrschaften und die Machtbereiche oder Bereiche ihrer Autorität. Das ist eine Abweichung vom King James Text. Gegen die Weltbeherrscher der derzeitigen Finsternis, gegen geistliche Mächte oder Herrscher der Bosheit in der Himmelswelt. Gehen wir diesen Vers durch, um herauszufinden, warum ich ausgerechnet diese Formulierungen gewählt habe. Denn in unserem Ringkampf kämpfen wir nicht gegen körperliche Personen, sondern gegen Herrschaften und die Machtbereiche oder Bereiche ihrer Autorität. Da stecken zwei griechische Wörter drin. Das erste Wort, das ich mit Herrschaft wiedergebe, das im Deutschen entweder mit Gewalten oder Fürsten übersetzt wird, lautet im Griechischen Arche, was so viel heißt wie herrschend. Davon leitet sich die Vorsilbe Erz ab, wie in Erzengel oder Erzbischof. Ein Erzengel ist ein regierender Engel, der über andere Engel regiert. Ein Erzbischof ist ein regierender Bischof, ein herrschender Bischof, der über andere Bischöfe regiert. Hier wird also eine Person beschrieben, die ein Herrscher ist. Vergesst nicht, dass man in der Zeit, als die früheren Bibelversionen entstanden, Herrschende meistens als Fürsten bezeichnete. Deshalb Fürst oder Herrschaft bzw. Herrschender. Dann heißt es weiter Herrschaften und die Machtbereiche oder Bereiche ihrer Autorität. Das Wort, das hier im Deutschen mit Mächte wiedergegeben wird, geht auf das griechische Wort Exousia zurück, was noch wörtlicher mit Autorität wiedergegeben wird. Also haben wir hier Herrschende und Autoritäten. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage Herrschende und die Bereiche ihrer Autorität oder Herrschende in den Bereichen ihrer Autorität. Die Worte Gewalten bzw. Fürsten und Mächte werden im Neuen Testament sehr häufig in einem Atemzug genannt. Im Epheserbrief werden sie noch an mindestens zwei weiteren Stellen miteinander verbunden, was darauf hinweist, dass eine direkte Verbindung zwischen beiden besteht. Ich glaube, man kann es nachvollziehen, wenn man sich vor Augen führt, dass jeder Herrschende einen ihm zugeteilten Autoritätsbereich hat, in dem seine Herrschaft wirksam ist. Wir haben es also mit Herrschenden oder Herrschern zu tun, die zugeteilte Autoritätsbereiche haben. Und ich denke, im weiteren Verlauf der Serie über den geistlichen Kampf wird diese Tatsache für uns von großer Bedeutung sein, weil wir in vielen Fällen den konkreten Herrscher über einen konkreten Bereich kennen müssen, mit dem wir uns beschäftigen, sei es eine Stadt, ein Land, eine Nation oder ein Königreich. Zur Verdeutlichung des Zusammenhangs von Gewalten bzw. Fürsten und Mächten gehen wir zu Epheser 2,2. Hier ist von uns allen die Rede über unseren Zustand, bevor wir Christus kannten und durch seine Gnade gerettet wurden. Es heißt, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt oder gemäß der Funktionsweise der derzeitigen Weltordnung. Weiter heißt es, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft. Hier haben wir die beiden Worte Fürst und Macht im Zusammenhang. Wer ist nun der Fürst der Macht der Luft? Satan. Gehen wir kurz auf die beiden Namen Satan und Teufel ein. Satan ist der hebräische Name, heißt wörtlich so viel wie der, der widersteht, der sich widersetzt. Mit diesem Titel ist Satan derjenige, der sich Gottes Zielen und Gottes Volk widersetzt und ihnen widersteht. Sein neutestamentlicher Name ist Diabolos, wovon sich das englische Wort Devil, das spanische Wort Diabolo und das deutsche Wort Teufel ableitet. Diabolos heißt wörtlich Verleumder oder Ankläger. Normalerweise wird dieses Wort nur im Singular verwendet und ist ganz konkret ein Titel Satans. Doch aus Gründen, die ich nicht weiter analysieren möchte, wird es in 1. Timotheus 3 einmal im Plural verwendet und bezieht sich auf die Frauen von Diakonen. Dabei behält es seine grundsätzliche Bedeutung, nämlich Verleumder oder Ankläger, bei. Und in Offenbarung 12, 10 und 11 taucht Satan als der Verkläger der Brüder auf, derjenigen, die an Jesus Christus glauben. Wir haben es also mit einem zu tun, der sich Gott und seinen Zielen widersetzt und der die Brüder anklagt. Wir müssen uns gut konzentrieren, um diese Wahrheit in uns aufzunehmen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Satan es systematisch verhindern wird, dass wir diese Wahrheit in uns aufnehmen, denn wenn er etwas hasst, dann demaskiert zu werden. Wir sprechen nun also über Satan, der hier als Fürst der Macht der Luft bezeichnet wird. Fürst und Macht sind dieselben Wortstämme, die auch in Epheser 6 auftauchen. Satan ist der Herrschende über jenem Autoritätsbereich, der als Luft definiert wird. Nun gibt es im Griechischen zwei Wörter für Luft, von denen beide im Englischen eine Entsprechung haben. Das erste lautet Aether, von dem sich das englische Wort Ether, zu Deutsch Äther, ableitet. Das zweite Wort lautet Aer, von dem sich das englische Wort Air ableitet, zu Deutsch Luft. Es gibt einen Unterschied zwischen beiden. Aether bezeichnet die höhere, dünnere Luftschicht, die weiter von der Erdoberfläche entfernt ist, Air bezeichnet die Luftschicht, die die Erdoberfläche berührt, also die niedere Luftschicht. Diese Unterscheidung ist manchmal von großer Bedeutung. So heißt es zum Beispiel in 1. Thessalonicher 4, danach werden wir entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Hier steht Air. Das heißt, dass der Herr der Erdoberfläche sehr nahe kommen wird und dann werden wir quasi wie Metallstücke von einem Magneten angezogen, zu ihm hin entrückt werden. Air wird auch in Epheser 2,2 verwendet. Satan ist der Fürst oder Herrscher der Luft, also der niederen Luftschicht, woraus sich folgern lässt, dass er der Herrscher über die Oberfläche dieses Planeten ist. Die Erde steht unter seiner Autorität. Er ist also ein Herrscher. Der Autoritätsbereich, von dem hier gesprochen wird, ist die Luft, und zwar die Luft, die die Erdoberfläche berührt. Satan herrscht jedoch nicht über jeden, der sich auf der Erdoberfläche bewegt. Gehen wir hierzu mal kurz zurück zu Epheser 2,2, wo es heißt, er ist der Geist, Zitat, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Mit anderen Worten, solange die Menschen Gott gegenüber ungehorsam sind, stehen sie unter der Autorität Satans. Doch wenn sie Buße tun, sich von Satan abwenden und sich Jesus Christus unterordnen, werden sie aus der Autorität Satans heraus befreit. Obwohl sie rein physisch noch immer auf der Erdoberfläche sind, sind sie geistlich gesehen nicht länger im Reich Satans. Doch all jene, die auf der Erdoberfläche wandeln und Gott gegenüber ungehorsam sind, stehen unter der Herrschaft Satans. Er ist der Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Bitte beachtet auch, dass die Söhne des Ungehorsams keine Konfession oder Denomination sind. Das ist nicht die Konfession, der du nicht angehörst. Es heißt vielmehr, dass in dem Maße, wie wir alle, also jeder Einzelne von uns, Gott gegenüber ungehorsam sind, Satan Kontrolle über uns hat. Und allein dieser Gedanke hat eine gewaltige Tragweite. Betrachten wir uns kurz die Transaktion, die bei der Bekehrung geschieht. Schlagen wir dazu Kolosser 1 auf. Dann gehen wir wieder zurück zu Epheser 6. Doch zunächst Kolosser 1,12 folgende. Dem Vater danksagend. Er hat euch fähig, das Griechische sagt hier tauglich, gemacht, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Wir sind erst dann in der Lage, Anteil zu haben am Erbe der Heiligen im Licht, wenn Gott uns tauglich oder fähig dazu macht. Wir aus uns selbst heraus sind untauglich und unfähig dazu. Gott hat das getan, wie es im nächsten Vers, Vers 13, beschrieben wird. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Macht ist wieder dasselbe Wort, das uns schon in Epheser 6 begegnete. Es bedeutet Autorität. Die Finsternis hat Autorität. Satan ist der Herrscher über die Finsternis. Er hat Autorität. Das dürfen wir nicht vergessen. Satan hat legitime Autorität über die ungehorsamen Menschen. In Hiob 40 wird er als Leviathan dargestellt und im letzten Vers dieses Kapitels als König über alle Kinder des Stolzes bezeichnet. Solange wir hochmütig sind, unserem eigenen Willen nachgeben und starrsinnig sind, ist Satan unser König. Er ist der Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und er hat Autorität, gottgegebene Autorität. Im Befreiungsdienst hatte ich schon oft mit Menschen zu tun, die einen bösen Geist hatten. Einmal manifestierte sich so ein Geist und sprach durch eine Person. Als ich ihm gebot auszufahren, sagte der Geist, er hätte ein Recht hier zu sein, da die Person die Bedingungen Gottes für Befreiung nicht erfüllt hatte. Ich erinnere mich an eine andere Geschichte, die mir mein Freund Don Basham erzählte. Da ging es um eine Frau, an der sich viele Geister manifestierten, darunter auch der Geist des Selbstmords und des Wahnsinns. Nach einiger Zeit manifestierte sich einer, der sich als Wollust zu erkennen gab. Deshalb sagte Don zu der Frau, sie sollte jegliche Art von Wollust entsagen und sich davon lösen. Sie sagte, ich entsage und löse mich von diesem Geist der Wollust. Und Don gebot dem Geist, aus der Frau auszufahren, doch der Geist sagte, nein, ich werde nicht ausfahren, sie möchte, dass ich hier bleibe, sie hat mich eingeladen. Und Don fragte, wann hat sie dich eingeladen? Und der Geist antwortete, als sie sich diesen dreckigen Sexfilm angeschaut hat. Rein rechtlich hatte dieser Geist recht. die Frau hatte etwas getan, um diesem Geist Einlass zu gewähren. Sie musste dies als Sünde bekennen und sich davon lösen, bevor der Geist dazu gezwungen werden konnte, auszufahren. Versteht ihr? Satan hat ein legales, gesetzliches Recht auf Menschen, die Gott gegenüber ungehorsam sind. Die Formulierung die Macht der Finsternis ist ein rechtlicher Begriff und heißt die Autorität der Finsternis. Doch wenn wir völlig Buße tun, uns von Satan abwenden, uns von Ungehorsam und Rebellion abwenden und uns Jesus unterordnen, dann befreit uns Gott von der Autorität der Finsternis und, wie der Rest des Verses sagt, versetzt uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Beachte, auch nach der Bekehrung stehst du unter einem Herrscher. Es findet ein Herrscherwechsel statt. Du wurdest von Satan beherrscht, jetzt wirst du von Christus beherrscht. Aber wenn du nicht bereit bist, von Christus beherrscht zu werden, dann bleibt dir keine andere Wahl, dann wirst du zwangsläufig und unweigerlich von Satan beherrscht. Es gibt hier keine Grauzone. Du wirst aus dem einen Autoritätsbereich befreit und in ein Königreich hineinversetzt, in dem Jesus der oberste Regent ist. Zurück zu Epheser 6. Wenn ihr die ganze Serie durchhaltet, werdet ihr diesen Vers mindestens 15 Mal zu hören bekommen. Und ich entschuldige mich auch nicht dafür. Denn in unserem Ringkampf kämpfen wir nicht gegen körperliche Personen, sondern gegen Herrschaften in ihren Autoritätsbereichen, gegen die Weltbeherrscher der derzeitigen Finsternis. Es gibt ein System der Finsternis, das die ganze Menschheit dominieren möchte. Ich verwende das Wort dominieren, weil es für Satan so typisch ist. Dieses Wort geht auf dasselbe griechische Wort zurück, wie der Titel Jesu, der Allmächtige, in der Offenbarung. Der Wortteil, der dort mit mächtig wiedergegeben wird, ist dasselbe Wort, das hier im Epheser am besten mit dominieren wiedergegeben wird. Ich möchte euch noch eine Zusatzinformation geben. Es gibt zwei Worte, die Satans Aktivitäten hervorragend charakterisieren. Dominieren und manipulieren. Überall dort, wo man auf Manipulation oder Dominanz stößt, regiert nicht Gott, sondern versucht Satan die Kontrolle auszuüben. Wir müssen lernen, zwischen der Herrschaft Jesu Christi und der Herrschaft Satans zu unterscheiden. Man ordnet sich der Herrschaft Jesu Christi freiwillig unter. Sie wird einem nicht übergestülpt. Sie ist auch nicht manipulativ. Jesus hat nicht die Absicht, uns zu kontrollieren. Er will unseren freien Willen, unsere freiwillige Zustimmung zur Kooperation nicht umgehen. Doch Satan und seine Handlanger werden dies tun. Weil die meisten Amerikaner häufig mit diesen Dingen konfrontiert werden, möchte ich euch eins nahelegen. Jedes Mal, wenn Manipulation oder Dominanz im Spiel sind, sollst du wissen, dass die Macht der Finsternis dahinter steckt. Gegen die Weltbeherrscher der derzeitigen Finsternis, gegen Geistliche, und hier müssen wir ein Wort einfügen, weil es im Griechischen kein Objekt gibt. Das Griechische kommt ohne Objekt aus, wir jedoch nicht. Man sagt entweder geistliche Mächte oder geistliche Herrscher der Bosheit. Es sind auf jeden Fall geistliche Mächte der Bosheit gemeint. In der Himmelswelt. Das wird einige von euch überraschen. Die meisten Christen reagieren darauf folgendermaßen: Ich dachte immer, der Teufel wäre in der Hölle. Meine Antwort: Es wäre schön, wenn es so wäre, aber es ist nicht so. Er würde dort weit weniger Probleme verursachen. Von Herrn Lindsay gibt es ein Buch, das einige von euch wahrscheinlich sehr gut kennen. Es heißt Satan lebt und es geht ihm gut auf dem Planeten Erde. Das stimmt, aber es ist nicht die endgültige Wahrheit. Satans eigentliches Terrain, der Ort, wo er wohnt, ist nicht die Erde, sondern die Himmelswelt. Er ist ein Engelswesen. Der natürliche Wohnort von Engeln ist nicht die Erde, sondern die Himmelswelt. Wir lesen im Judasbrief, dass nicht Satan, aber einige Engel ihre natürliche Behausung verlassen hatten und auf die Erde herabgekommen waren und mit menschlichen Frauen geschlafen hatten. Da hat Gott eingegriffen und sie in den Tartarus geschickt. Wir haben jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen, aber wenn du im englischen Standardwerk für die griechische Sprache nachschlägst, in Little and Scott, das ungefähr so dick ist, wird dort der Tartarus als ein Ort beschrieben, der so weit unter dem Hades oder der Hölle liegt, wie die Hölle unter der Erde. Und es heißt im Judasbrief, Gott hätte diese Engel in ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt, wo sie auf das Gericht des großen Tages warten. Ich möchte auf einen Punkt hinweisen. Wenn Engel ihren natürlichen Wohnort verlassen, sieht sich Gott immer gezwungen einzugreifen. Das ist das Charakteristische an dem, was jene Engel taten. Es waren nicht alle rebellischen Engel. Doch als das geschah, musste Gott eingreifen, da dadurch eine bestimmte Ordnung verletzt wurde. Eine Ordnung, die für die Aufrechterhaltung der Gesamtordnung des Universums von wesentlicher Bedeutung ist. Jetzt fragen einige Leute, wie kann Satan in der Himmelswelt sein? Ich dachte immer, Gott wäre dort. Die Antwort lautet, sie sind beide dort. Wie können Satan und Gott am selben Ort wohnen? Die Antwort lautet, das tun sie nicht. Jetzt möchte ich einige Zeit dafür verwenden, ich könnte das noch viel länger tun, um euch klarzumachen, dass das Wort Himmel in der Bibel immer in der Mehrzahl steht. Im ersten Vers der Bibel wird uns der Himmel zum ersten Mal vorgestellt. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. In diesem Vers ist das Wort für Gott Elohim. Ihm ist die Pluralendung im Hebräischen. Also wird Gott hier in der Mehrzahl vorgestellt. Und das schon im ersten Vers der Bibel. Das Verb, das folgt, nämlich schuf, steht in der Einzahl. Schon im ersten Vers der Bibel haben wir eine grammatikalische Unvereinbarkeit. Damit will Gott uns in das Geheimnis einweihen, dass er sowohl einer als auch mehr als einer ist. In komprimierter Form können wir all das schon dem ersten Vers der Bibel entnehmen. Das andere Wort, das hier in der Mehrzahl steht, ist Himmel, Shamaim. Im ist wieder die Pluralendung. Gott macht uns mit der Tatsache vertraut, dass es mehr als einen Himmel gibt und das schon im ersten Vers der Bibel. Noch ein Kommentar in Klammern, es gibt im ersten Buch Mose 1 noch zwei andere Worte, die in der Mehrzahl stehen. Chaim, Leben, ein jüdischer Trinkspruch zum Zuprosten, was ihr als gute Fundamentalisten natürlich nicht tut, lautet Lachaim, das heißt auf das Leben. Und Gott möchte uns damit sagen, dass es mehr als eine Art von Leben gibt. Und das finden wir alles schon in 1. Mose 1. Das andere Wort, das im Plural steht, ist Maim, das Wasser heißt. Gott sagt uns damit, dass es mehr als eine Art von Wasser gibt. Jesus sagt in der Offenbarung, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Und damit ist ganz offensichtlich nicht das Wasser gemeint, das aus dem Wasserhahn kommt. Gut, aber wir beschäftigen uns nur mit dem Himmel. Himmel ist ein Pluralwort. Es gibt mehr als einen Himmel. Du sagst, beweise es mir, und ich sage, nichts lieber als das. Schlag mit mir 2. Korinther 12, 2 auf. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib weiß ich nicht, oder außer dem Leib weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Mehr will ich gar nicht sagen, als dass ein Mensch in den dritten Himmel entrückt wurde. Bevor ich Prediger wurde, hatte ich in meinem Beruf mit Logik zu tun. Die Logik war mein Element. Und ich denke, dass mir das manchmal auch beim Predigen sehr hilft. Wie dem auch sei, da ich mich viel mit Logik beschäftigt habe, komme ich zu dem Schluss, dass es, wenn es einen dritten Himmel gibt, auch einen ersten und einen zweiten geben muss. Da komme ich nicht umher. Man kann nicht das dritte von irgendetwas haben, wenn es vorher nicht das erste und das zweite gegeben hat. Ihr könnt mir da doch sicher zustimmen, es muss mindestens drei Himmel geben. Manche Leute sprechen in einem geflügelten Wort vom siebten Himmel. Ich bezweifle, ob das biblisch ist. Was sie meinen, ist Wolke Nummer 7. Wolke Nummer 7 kann ich akzeptieren, aber den siebten Himmel nicht. Vielleicht ist die Wolke Nummer 7 im dritten Himmel. Aber das ist nur so eine Randbemerkung. Die zweite Passage, die ich nachschlagen will, ist Epheser 4, Vers 10. Hier wird beschrieben, was Jesus in der Zeit zwischen seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung tat. Es heißt, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Beachtet die Formulierung alle Himmel. Wiederum fordert es die sprachliche Logik, dass man das Wort alle nicht verwendet, wenn es sich um weniger als drei handelt. Wenn es zwei sind, sagt man nämlich beide. Also das Minimum, das den Gebrauch des Wortes alle rechtfertigt, ist drei. Und das ist alles, was ich hier feststellen will, nämlich, dass es mindestens drei Himmel gibt und dass die Himmel das, und dass die Bibel das auch so sagt. Ich möchte euch jetzt eine Ableitung aus dem eben Gesagten verraten und euch darauf hinweisen, dass wir bei der Lehre sehr exakt differenzieren müssen zwischen Aussage und der Ableitung davon. Aussagen sind Dinge, die tatsächlich gesagt werden. Ableitungen sind Schlussfolgerungen, die wir aus den Aussagen ziehen. Es ist legitim, Ableitungen zu machen, ja, es ist sogar wesentlich. Ich glaube, das ist Teil der Lehre. Als Jesus sagte, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten, dann ist dieses in die Wahrheit geleitet werden ein Prozess der Ableitung. Doch als Bibellehrer bin ich dazu verpflichtet, jenen, die ich lehre, in aller Klarheit zu sagen, wo die reine Aussage aufhört und wo ich in die Ableitung hineingehe. Wenn du an die Bibel glaubst, musst du die Aussage glauben. Eine Ableitung kannst du prüfend unter die Lupe nehmen. Es gibt viele, viele Ableitungen. Ein Beispiel. Es ist eine Ableitung, dass Leute, die getauft wurden, nass wurden. Gibt diesbezüglich keine Aussage in der Bibel. Oder wenn man ein ernsteres Beispiel nennen will, so ist es eine Ableitung, dass Leute, die im Geist getauft werden, immer in Zungen sprechen. Im Grunde akzeptieren alle Schattierungen der Pfingstbewegung diese Ableitung, aber es gibt keinen Vers in der Bibel, der das explizit sagen würde. Ich neige zu der Anschauung, dass es sich hier um eine gültige Ableitung handelt. Aber wir sollten es als Ableitung behandeln und somit klar von einer biblischen Aussage unterscheiden. Ich sage, die Bibel lehrt, dass es drei Himmel gibt. Ich glaube, das ist eine biblische Aussage. Und jetzt möchte ich eine Ableitung davon geben. Ich werde versuchen, jeden dieser drei Himmel zu lokalisieren. Ich glaube nicht, dass es schwierig sein wird. Das habe ich auch nicht mir selbst ausgedacht, sondern andere Bibellehrer haben das schon gelehrt. Der erste Himmel ist meiner Meinung nach der sichtbare Himmel mit Sonne, Mond und Sternen. Wir schauen hinauf zu diesem Himmel am Tag wie in der Nacht. Wir wissen bereits, dass der dritte Himmel der Himmel ist, in dem Gott wohnt, wo jener Mensch hin entrückt wurde. Wir wissen auch, dass das Paradies, also der Ruheort verstorbener gerechter Geister, dort zu lokalisieren ist. Ich glaube, das ist der höchste Himmel. Und vergesst nicht, dass Gott in den Himmel hinunterschaut. Das heißt mit anderen Worten, der Himmel ist nicht die Grenze der Bewegungsfreiheit Gottes. Und Salomo sagte, Herr, du hast deine Herrlichkeit über den Himmeln errichtet. Gott ist nicht einmal an den Himmel gebunden. Er erfüllt Himmel und Erde. Aber ich glaube, der dritte Himmel ist der höchste Himmel, der normale Aufenthaltsort Gottes, der Ort, wo jetzt das Paradies liegt. Es war nicht immer dort, sondern erst seit der Auferstehung Jesu. Also bleibt nur der zweite Himmel übrig. Und wiederum würde es die Logik nahelegen, dass er zwischen dem ersten und dem dritten Himmel liegen muss. Und ich glaube, dort ist er tatsächlich. Ich glaube, dass es einen Mittelhimmel gibt, den Wohnort und das Hauptquartier Satans und seines Reichs voller rebellischer Engel. Ich akzeptiere die Lehre, die ihrerseits auch wieder eine Ableitung darstellt, dass ein Drittel der geschaffenen Engel Satan bei seiner Rebellion gegen Gott nachfolgten. Und ihr Hauptquartier liegt genau dort, im zweiten Himmel. Und dagegen kämpfen wir. Um das zu bekräftigen, was ich schon gesagt habe, möchte ich nochmal etwas zu dieser Stelle in Epheser 6,12 sagen. Das Wort am Ende dieses Verses, das die englische King James Bibel mit High Places, wörtlich hohe Orte, im Deutschen mit Himmelswelt wiedergibt, lautet im Griechischen Eporanios. Dieses Wort taucht im Epheserbrief 5-mal auf. Überall sonst wird es in der englischen King James Bibel mit Heavenlies, also Himmelswelt, wiedergegeben. Also auch die Übersetzer der King James Bibel wussten, dass dieses Wort normalerweise mit Himmelswelt wiederzugeben ist. Warum haben sie es dann genau an dieser Stelle mit High Places und nicht mit Heavenlies wiedergegeben? Ich persönlich bin der Anschauung, dass ihr Denken die Tatsache nicht akzeptieren konnte, dass Satan immer noch im Himmel wäre. Es gibt ja auch viele Christen, die sich mit dieser Vorstellung sehr schwer tun. Ich möchte euch noch ein paar andere Stellen zeigen, wo im Epheserbrief Himmelswelt steht. Und es gibt ja auch viele Christen, die sich mit dieser Vorstellung sehr schwer tun. Ich möchte euch ein paar andere Stellen zeigen, wo im Epheserbrief Himmelswelt steht. Es ist wirklich eines der Schlüsselworte des Epheserbriefs. Epheser 1,3: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wenn du nicht alle geistlichen Segnungen hast, dann wohnst du auch nicht am richtigen Ort. Sie sind in der Himmelswelt. Wenn wir dort wohnen, dann gehören sie uns. Dann nochmal in Epheser 1,20, dort heißt es, Gott hat Christus aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt. Dann Epheser 3,11. Dort heißt es: Es ist Gottes Absicht, dass jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Das ist eine erstaunliche Aussage. Gott wird seine mannigfaltige Weisheit allen unsichtbaren geistlichen Mächten in der Himmelswelt durch uns zu erkennen geben. Ich glaube, wenn ich Gott wäre, hätte ich nicht einmal ansatzweise gewagt, einen solchen Plan zu schmieden. Es ist sehr ernüchternd, wenn man sich vor Augen führt, dass jeder Einzelne von uns an dem Ort, an dem er im Leib Christi steht, in einzigartiger Art und Weise die Weisheit Gottes widerspiegelt. Wir sind die Demonstration der Weisheit Gottes vor dem ganzen Universum. Schlagen wir jetzt Matthäus 12 auf. Ich möchte mit dieser Passage die Tatsache erhärten, dass Jesus selbst sehr klar davon sprach, dass Satan ein Reich hat und dass dieses Reich dem Reich Gottes widersteht. In diesem Kapitel, beginnend mit Vers 22, ist davon die Rede, dass Jesus einen bösen Geist aus einem Mann ausgetrieben hatte, der infolgedessen geheilt wurde. Die Leute waren sehr beeindruckt, doch die religiösen Leiter sagten, Jesus sei mit Satan im Bunde und deswegen schaffe er es auch, dass die bösen Geister ihm gehorchen. Wir lesen diesen Kommentar in Vers 24. Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen aus. Achte bitte darauf, dass es im Englischen hier Dämonen heißt und nicht Teufel in der Mehrzahl, da das Wort Teufel, wie gesagt, fast immer im Singular und als Titel für Satan verwendet wird. Im Griechischen steht hier Daimonion, wovon sich das englische Wort Demon und das deutsche Wort Dämon ableitet. Dämonen stehen im Plural, der Teufel im Singular. Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Beschäftigen wir uns kurz mit dem Wort Beelzebul. Ein aramäisches bzw. hebräisches Wort, das wörtlich Herr der Fliegen heißt. Im Buchhandel gibt es einen modernen Roman mit diesem Titel, ich habe ihn nie gelesen. Ich glaube, dass es sich hierbei ganz konkret um den Titel Satans als der, der die Dämonen regiert, handelt. Ich persönlich bin der Meinung, dass Satans Reich aus zwei Ebenen besteht. In der Himmelswelt regiert er über die rebellischen Engel, auf Erden regiert er über dämonische, böse oder unreine Geister. Ich möchte jetzt keine theologischen Streitigkeiten vom Zaun brechen, aber viele Menschen glauben, dass Dämonen gefallene Engel seien. Ich werde jetzt nicht sagen, dass das nicht so ist, aber ich persönlich neige dazu, diese Meinung zu bezweifeln. Ich habe es schon mit Tausenden von Dämonen zu tun gehabt, sie verhalten sich nicht im geringsten wie Engel. Sie sind dumm, haben einen engen Horizont und wirken oftmals lächerlich. Es fällt mir sehr schwer, mir vorzustellen, dass sie wie Engelswesen wären. Ich erinnere mich an einen Dämon, mit dem ich es am Anfang meines Befreiungsdienstes zu tun bekam. Es ging da um einen sehr großen, starken Mann, so an die 1,90 groß, viel stärker als ich. Seine Frau hat mich überredet, ihm zu helfen. Später wurde ich eines Besseren belehrt. Ich kam also ohne Umschweife zur Sache und die Dämonen begannen sich zu manifestieren. Der Mann verhielt sich plötzlich sehr eigenartig und gewalttätig. Seine Frau zog mich beiseite und sagte, zu Hause schmeißt er mit Stühlen nach mir. Ich fragte sie, warum sie mir das nicht eher gesagt hätte. Ich dachte bei mir, da muss ich sehr vorsichtig vorgehen. Der nächste Geist manifestierte sich und ich fragte ihn, wie heißt du? Er sagte, ich bin unrein. Und ich befürchtete, dass da jetzt etwas Peinliches dabei rauskommen könnte und sagte, du Dämon unreiner Gedanken, verlass diesen Mann. Und er sagte, das ist nicht mein Name. Ich wollte eigentlich gar nicht so genau wissen, was sein exakter Name ist, weil mir nämlich schon alle möglichen reißerischen und grellen Bilder im Kopf herumgeisterten. Also behandelte ich ihn wie einen Dämon unreiner Gedanken. Da verließ er den Mann. Und das Letzte, was er sagte, bevor er den Mann verließ, war, das ist nicht mein Name, das ist nicht mein Name. Und ich dachte bei mir, was für einen kleinen Verstand hat der? Er war wirklich böse darüber, dass ich ihn nicht beim richtigen Namen genannt hatte. Aufgrund dieses Verhaltens, wofür man noch 100 weitere Beispiele anführen könnte, fällt es mir schwer, mir vorzustellen, dass Dämonen gefallene Engel sind. Ich möchte einige andere Tatsachen einfach nur nennen und ihr könnt sie dann selbst beurteilen. Wie gesagt, glaube ich zunächst, dass der normale Wohnort der Engel die Himmelswelt ist, während die Dämonen an die Erde gebunden sind. Zweitens, das stärkste Verlangen eines Dämonens ist es, einen Körper in Besitz zu nehmen, bevorzugt den eines Menschen, notfalls auch den eines Schweins. Ich glaube nicht, dass ein Engel das Verlangen haben würde, einen menschlichen Körper zu besetzen. Für einen Engel wäre das wohl die reinste Gefangenschaft. Drittens, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber die Bibel sagt, Engel fliegen und Dämonen gehen. Ich will daraus keine endgültigen Schlussfolgerungen ziehen, aber ich möchte euch diese drei Aspekte zu bedenken geben. Mein Bild der ganzen unsichtbaren Welt teilt sich auf diese Ebenen auf. Die rebellischen Engel in der Himmelswelt und die bösen Geister auf Erden. Du fragst vielleicht, wo kommen die bösen Geister dann her? Die Bibel sagt es uns nicht. Es gibt viele interessante und aufregende Dinge, die uns die Bibel nicht sagt. Sie ist sehr praxisbezogen, sie sagt uns nicht, wo die Geister herkommen, aber sie sagt uns, wie man sie los wird. Und ich würde sagen, dass der zweite Teil dieser Information der wichtigere ist. Wenn du ein Buch lesen willst, das meiner Meinung nach eine sehr vernünftige Theorie zu diesem Thema anbietet, dann lies das Buch Earth's Earliest Ages von einem Mann namens Pemba. Es wird vom Verlagshaus Revell herausgebracht und von einem anderen christlichen Verlag, an dessen Namen ich mich nicht erinnern kann. Es wurde eben neu aufgelegt, die Urheberrechte sind verfallen, da es schon mehr als 50 Jahre alt ist. Es ist eine gewaltige und bemerkenswerte Vorausschau auf das Ende des Zeitalters, das in einer Zeit geschrieben wurde, als die meisten Dinge, die uns vertraut sind, noch weit entfernt und unreal waren. Ich möchte damit nicht sagen, dass das Buch in allem recht hat. Kommen wir zurück zum Thema. Jesus hat den bösen Geist ausgetrieben. Die Pharisäer sagten, er sei mit Satan im Bunde, mit Beelzebul, dem Obersten der Dämonen. Warum wird Satan als Herr der Fliegen bezeichnet, wenn es um Dämonen geht? Für mich ist das sehr anschaulich. Nehmen wir die Fliegen stellvertretend als Beispiel für die gesamte Insektenwelt. Als ich vor 15 Jahren im Erziehungswesen in Ostafrika tätig war und dort Lehrer ausbildete, gab das Erziehungsministerium einen Film heraus, den jeder von uns sehen sollte. Wenn ich mich recht daran erinnere, dann hieß der Film Das gegnerische Reich. Das Thema dieses Films war bemerkenswert und öffnete mir die Augen dafür, dass es auf Erden ein Königreich gibt, das auch ein Gegner des menschlichen Reichs ist, nämlich das Reich der Insekten. In dem Film geht es darum, dass es der Mensch nur gerade eben mal so schafft, dem Reich der Insekten einen Schritt voraus zu sein. Doch wenn wir nicht aufpassen, wird das Reich der Insekten uns schlagen und vernichten. Der Film hatte viele interessante Statistiken zu bieten. Zufälligerweise war damals der Killer Nummer 1 auf der Welt die Malaria. Damals starb alle 10 Sekunden irgendwo auf der Welt jemand an Malaria. Ihr seid alle gut informiert und wisst zweifellos, dass die Malaria durch die sogenannte Anopheles-Mücke übertragen wird. Und ohne einen weiteren Kommentar möchte ich hinzufügen, dass es nur die weiblichen Mücken sind, die die Malaria übertragen. Ich habe es miterlebt, wie der kleine Stich dieser Mücke einen großen, kräftigen, starken Mann in eine schlotternde, von Fieber gepeinigte Masse aus Fleisch verwandelte. Stellt euch nur vor, wie viel Kraft zum Bösen in so einer kleinen Mücke steckt. Ich habe darüber nachgedacht und bin zu der Auffassung gekommen, dass das Reich der Dämonen dem Reich der Insekten sehr ähnlich ist. Im Grunde neigen wir dazu, es zu ignorieren. Wir schreiben es gerne ab und meinen, es sei unbedeutsam. Sehr, sehr oft ist es unsichtbar und auch wenn es unsichtbar ist, auch wenn es sichtbar ist, achten wir nicht sehr darauf. Diese kleine Mücke kann um dich herumfliegen und soviel ich weiß, summt sie nicht einmal. Wenn man sich all das vor Augen führt, was Insekten zu tun vermögen, tödliche Krankheiten übertragen, Infektionen weitergeben, Verderben bringen, systematisch unsere Nahrungsmittel angreifen, dann müsst ihr zu der Erkenntnis kommen, dass wir in einem fortwährenden Kampf stehen gegen diese Insekten. Eines unserer Probleme besteht darin, wir neigen dazu, es zu ignorieren. Weil all das typisch für unsere Beziehung zum Reich der Dämonen ist, möchte ich euch nahelegen, dass aus diesem Grund Satan Beelzebul genannt wird, der Herr der Fliegen, als Herrscher der Dämonenwelt. Ich möchte euch den Gedanken nahelegen, dass sein Reich in zwei Ebenen aufgeteilt ist. Einerseits die rebellischen Engel mit dem Hauptquartier in der Himmelswelt und andererseits die bösen Geister auf Erden. Was erwiderte Jesus nun? In Matthäus 12,25 lesen wir, da Jesus aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. und jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen. Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird denn sein Reich bestehen? Beachtet hier, Jesus sagt klar und deutlich, dass Satan ein Reich hat und dass es nicht entzweit ist. Es steht unter einer obersten, uneingeschränkten Herrschaft. Wie ich schon sagte, ist Dominanz das Gesetz des Reiches Satans, freiwillige Unterordnung das Gesetz des Reiches Christi. Satan versteht es hervorragend zu dominieren. Er hält sein gesamtes Reich unter seiner uneingeschränkten Kontrolle. Dann lesen wir in Vers 27. Und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Zur Zeit Jesu war in Israel die Praxis des Exorzismus schon üblich. Lesen wir weiter in Vers 28. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Das ist der Schlüsselvers. Jesus sagte, wenn böse Geister im Namen und in der Autorität Jesu Christi den Befehl erhalten, ihre Opfer zu verlassen und es tun müssen, dann weißt du, dass diese beiden Reiche aufeinander gestoßen sind. Zwei unsichtbare Reiche, das Reich Gottes, ein geistliches Reich, und das Reich Satans, auch ein geistliches Reich. Doch dass sie miteinander in Konflikt treten, manifestiert und beweist sich darin, dass sich böse Geister der Oberhoheit und Autorität Jesu Christi und des Reiches Gottes unterordnen und sich beugen müssen. Aus diesem Grund ist für mich der Befreiungsdienst von außerordentlicher Bedeutung. Er ist der konkrete, von Jesus auserwählte Beweis dafür, dass das Reich Gottes nahe ist. Etwas allgemeiner sehen wir hier in dieser Stelle das Bild von zwei Reichen. Zwei geistliche Reiche, die beide für das natürliche Auge unsichtbar sind. Das eine ist das Reich Gottes und das Reich des Lichts, das andere das Reich Satans und der Finsternis. Paulus sagt, wir stehen in einem Kampf auf Leben und Tod mit diesem Reich der Finsternis. Viele von euch wissen, dass ich schon seit ungefähr 12 Jahren im Befreiungsdienst stehe. Vor vielen Jahren sah ich sehr deutlich, dass die Dämonen im Reich Satans nur die kleinen Fische sind. Ich wusste in meinem Geist, dass der Tag kommen würde, an dem wir den eigentlichen Kampf antreten müssen, nämlich den Kampf mit den unsichtbaren Mächten oder Herrschern in der Himmelswelt. Ich lehre jetzt über dieses Thema, weil ich glaube, dass dieser Tag gekommen ist. Ich persönlich glaube, dass sich das Reich Gottes so lange nicht weiter ausbreiten wird, bis wir gelernt haben, dies zu tun. Ich möchte hierzu ein Beispiel aus dem Alten Testament bringen, Daniel 10. In diesem Kapitel ist von einer Begebenheit aus der zweiten Lebenshälfte Daniels die Rede. Er hatte sich fest vorgenommen, in einem Teilfasten Gott zu suchen, 21 Tage lang. Es wird beschrieben, wie am Ende der 21 Tage ein himmlischer Engel von Gott zu ihm kam mit der Erhörung seines Gebetes und seines Fastens. Doch der Engel Gottes, der gleich am ersten Tag, als Daniel zu beten begonnen hatte, zu ihm geschickt worden war, kam erst 3 Wochen später bei ihm an. Warum brauchte der Engel Gottes 3 Wochen, um vom Himmel zu Daniel zu kommen? Die Antwort ist nicht, weil der Weg so lang ist. Die Antwort lautet, weil dieser Engel Gottes auf seinem Weg vom Himmel zur Erde auf den Widerstand satanischer Engel stieß. Und es kam zu einem Kampf der Engel in der Himmelswelt, der 3 Wochen dauerte, bis der Sieger feststand. Da fällt mir gerade etwas ein und ich möchte euch auf etwas hinweisen. Interessant an Daniels Gebet war, dass es die Aktivitäten im Himmel auslöste. Der Himmel setzte sich in Bewegung, als Daniel betete. Zweitens, es hat den Anschein, als sei Daniels Gebet erforderlich gewesen, um dem himmlischen Engel dabei zu helfen, seine Mission zu erfüllen. Das erscheint euch vielleicht absolut unglaublich und unvorstellbar, aber es scheint eine logische Schlussfolgerung aus dieser Geschichte zu sein. Ich sage euch das deshalb, damit ihr mehr wertschätzen könnt, was eure Gebete zu tun vermögen. Eure Gebete können Aktivitäten im Himmel auslösen, die sonst nicht geschehen würden. Vielleicht gibt es auch himmlische Engel, die eure Gebete brauchen, um in einem Konflikt siegreich zu sein. Noch etwas, vielleicht betet ihr im Willen Gottes und Gott erhört euer Gebet gleich beim ersten Mal wie bei Daniel und dennoch dauert es vielleicht eine Zeit lang, bis eure Gebetserhörung da ist, weil satanische Mächte in der Himmelswelt Widerstand leisten. Gebt also nicht auf. Jetzt lese ich nur ein paar Verse, Daniel 10 ab Vers 2. Ich habe euch schon einen Überblick über die Geschichte gegeben und die fehlenden Verse könnt ihr selbst nachlesen. Daniel 10,2 folgende. In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, drei volle Wochen. Köstliche Speise aß ich nicht und weder Fleisch noch Wein kamen in meinem Mund. Und ich salbte mich nicht, bis drei volle Wochen um waren. Es heißt, er trauerte, das weist auf das Teilfasten hin, und er betete drei Wochen lang. Vers 12, der Engel ist gekommen und spricht jetzt zu Daniel. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden, und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Beachtet, Daniels Gebet wurde schon am ersten Tag, als er zu beten begonnen hatte, von Gott gehört und erhört. Aber er bekam erst drei Wochen später die Antwort. Und dann erklärt der Engel warum. Vers 13. Aber der Fürst oder Herrscher des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich blieb dort bei den Königen von Persien. Keine dieser Personen sind menschliche Wesen. Sie sind alle Engelswesen. Gottes Engel war unterwegs und der Engel, der das Königreich Persiens für Satan regierte, widerstand ihm. Warum? Nun, weil es in Daniels Gebet um die Zukunft des Königreichs Persien ging. Daniel betete dafür, dass Gottes Wille in Bezug auf das Königreich Persien geschehen möge. Satans Engel, der konkret die Verantwortung für das Königreich Persien hatte, widerstand dem Engel, weil es seine Verantwortung war, sich darum zu kümmern, dass die Absichten Satans mit dem Königreich Persiens umgesetzt werden würden. Diese beiden Ziele standen einander entgegen, und deshalb gerieten die beiden Engel aneinander. Und Gottes Engel sagt in der Mitte von Vers 13, und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten. Wir würden ihn als Erzengel bezeichnen, als einen der regierenden Engel. Kam, um mir zu helfen. Warum Michael? In Daniel 12 wird klar, dass Michael der Erzengel ist, der ganz konkret dafür verantwortlich ist, sich um die Interessen Israels, also Daniels Volk, zu kümmern. Wir sehen also, dass sowohl auf der Seite des Lichts als auch auf der Seite der Finsternis, sowohl unter Gott als auch unter Satan Engel stehen, die herrschende Engel sind, die ganz konkrete Autoritätsbereiche auf der Erdoberfläche in den Königreichen und unter den Völkern der Erde haben. Ich möchte, dass ihr diese Lektion mit nach Hause nehmt, denn genau an diesem Punkt stehen wir jetzt. Ich möchte sagen, dass Gottes Wille für die Vereinigten Staaten erst dann getan wird, wenn das betende Volk der Vereinigten Staaten es lernt, wie es mit dem Reich der Finsternis umzugehen hat. Das ist nicht bloß Theorie. Es schaut heute Morgen vielleicht so aus, aber es ist meine Absicht, dass ihr dies praktisch anwenden könnt. Und zwar in der Zeit und in der Situation, in der wir uns derzeit befinden. Wir werden uns nicht mit der Botschaft befassen, die der Engel Daniel brachte, sondern schlagen noch die letzten Verse auf. Daniel 10, 20. Da sprach er, hast du erkannt, warum ich zu dir gekommen bin? Nun aber kehre ich zurück, um gegen den Fürsten von Persien zu kämpfen. Hier spricht er von seinem Rückweg. Das spielt sich nicht hier auf Erden ab. Er wird seinen Konflikt gegen den satanischen Herrscher über das Königreich Persien fortsetzen. Und wenn ich mit ihm fertig geworden bin, siehe, dann wird der Fürst von Griechenland kommen. Das ist auch kein Mensch. Das ist Satans Engel, der die Verantwortung für das Reich Griechenland trägt. Rein geschichtlich gesprochen regierten folgende Weltreiche über Jerusalem und das Land Israel, angefangen mit Nebukadnezar: Babylon, Persien, Griechenland und Rom. Wir haben es hier mit den beiden Mittleren zu tun, Persien und Griechenland. Die beiden folgten in dieser Reihenfolge aufeinander. Als der Einfluss Persiens nachließ, wuchs der Einfluss Griechenlands. Diese beiden Reiche mit ihren dazugehörigen satanischen Herrschern sind sehr bezeichnend, weil sie ganz entscheidend das Schicksal von Gottes Volk, nämlich Israel, mitbestimmten und auch das Schicksal der Stadt Gottes Jerusalem und des Heiligen Landes. Mit anderen Worten, es gibt einige ganz wichtige Brennpunkte des geistlichen Konflikts, und ich könnte heute glauben, dass die Vereinigten Staaten einer dieser Brennpunkte sind, wenn auch nicht der einzige. Jetzt müssen wir bei unserem Thema noch auf einen Punkt hinweisen und dann schließen wir ab. Wir hielten bereits fest, dass wir als Christen die Verantwortung haben, einen Kampf auf Leben und Tod gegen ein unsichtbares geistliches Reich zu führen, das von Satan dominiert wird. Der Krieg spielt sich nicht im natürlichen Bereich ab, nicht im sichtbaren Bereich, nicht im physischen Bereich, sondern im geistlichen Bereich. Und aus diesem Grund hat uns Gott, was ja logisch ist, auch die entsprechenden und geeigneten Waffen gegeben, mit denen wir diesen Kampf führen sollen. Diese Waffen entsprechen der Ebene, auf der dieser Kampf stattfindet, die keine physische und materielle, sondern eine geistliche Ebene ist. Wir lesen in 2. Korinther 10, 3 bis 5, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Es ist schon sehr erstaunlich, dass Paulus das immer so formuliert, als ob eine negative Aussage dabei herauskäme. Denn man könnte ja auch gut und gerne folgendermaßen lesen, wir kämpfen nicht nach dem Fleisch, Punkt. Also kämpfen wir überhaupt nicht. Das könnte sich so anhören. Aber Paulus sagt, ja, wir kämpfen sehr wohl, aber nicht nach dem Fleisch. So wie er auch an der anderen Stelle sagte, wir sind in einem Ringkampf, aber nicht gegen Fleisch und Blut. Es geht weiter im nächsten Vers mit einer logischen Schlussfolgerung. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Was ist das Gegenteil von fleischlich? Geistlich, genau. Wir leiten daraus ab, dass sie geistlich sind und, Zitat, mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Wessen Festungen? Satans Festungen. Wessen Verantwortung ist es, Satans Festungen zu zerstören? Unsere. Und ich möchte sagen, dass die Verantwortung deshalb auf unseren Schultern ruht, weil allein wir die dafür geeigneten Waffen haben. Politische Herrscher haben sie nicht, Wissenschaftler haben sie nicht, Militärs haben sie nicht. Wir allein haben sie. Deshalb können auch nur wir diese Aufgabe erledigen. Und wenn Satan es schafft, den Leib Christi dauerhaft zu lähmen, dann ist sein Reich sicher. Denn wir sind die Einzigen, die die Waffen haben, um seine Festungen zu zerstören. Seht ihr, eine der wichtigsten und größten Schlachten richtet sich gegen die Unkenntnis oder Ignoranz des Volkes Gottes. Solange wir unwissend sind, ist Satan sicher. Ich bin der Meinung, dass Satan eine schwarze Liste von Predigten hat, von denen er nicht will, dass sie gehalten werden, und die ich momentan predige, steht ganz oben auf seiner Liste. Ich will euch nicht erzählen, wie ich das am eigenen Leib erfahren habe, aber ich habe. Lesen wir weiter in 2. Korinther 10,5. Es geht immer noch um diesen Kampf. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Anstelle des Wortes Vernünfteleien steht in Querverweisen oft Spekulationen. Manchmal auch in moderneren Versionen Beurteilungen oder Berechnungen. Ich möchte einige Schlüsselworte aus Vers 5 herausgreifen. Vernünfteleien, Spekulationen, Beurteilungen, Erkenntnis und Gedanken. Wenn man diese Worte zusammen betrachtet, lässt sich ganz klar auf ein bestimmtes Reich schließen. Um welches Reich geht es hier? Um das Reich der Gedanken. Und das müssen wir verstehen. Unser Kampf findet nicht im Reich des Körpers statt, sondern im Reich der Gedanken. Satan hat die Absicht, die Menschheit durch ihre Gedanken gefangen zu halten. Er hat schon vieles unternommen, um das zu bewerkstelligen. Führt euch einmal vor Augen, wie die Gedanken des amerikanischen Volkes heute ununterbrochen angegriffen werden, wie subtil und unterschwellig das vor sich geht. Denkt nur an die Werbung. An die Werbung in den Massenmedien oder denkt an den Wahlkampf. Da lautet ein Slogan vielleicht, wählt Shetley. Da wird überhaupt nicht erklärt, warum du Shetley wählen sollst. Doch wenn man das Plakat auf genügend Litfaßsäulen klebt, dann hofft man, dass dieser Slogan den Verstand umgehen kann und sich irgendwo in einem Bereich festkrallt, wo deine Gedanken dich dazu verleiten, dem Slogan entsprechend zu handeln. Das sind sehr naive Beispiele. Ich komme unweigerlich zu dem Schluss, dass das amerikanische Volk, so gebildet und klug es auch ist, gleichzeitig unvorstellbar leichtgläubig ist. Vergegenwärtigt euch, was Anhänger von Sun Jung Moon und Krishna auf Flughäfen tun können. Das sollte nun sein Warnsignal aufleuchten, lassen und wir sollten zu der Erkenntnis kommen, dass wir leichtgläubig sind. Ich glaube, dass so ein Mädchen, das für Sun Jung-moon auf Flughäfen Blumen verkauft, mindestens $3,000 im Monat einnimmt. Was schließen wir daraus über die Amerikaner? Wir sind Trottel, ohne Hirn und ohne Verstand. Da kommt so ein Mädchen daher und heftet dir eine Blume ans Revier und du hast nicht den Mut zu sagen, ich will ihre Blume nicht kaufen. Du kommst überhaupt nicht darauf zu sagen, was ist mit den ganzen sterbenden Kindern auf der Welt, welchen Beweis habe ich, dass das Geld ihnen zugutekommen wird und so weiter. Ich glaube, es ist eine offene Tatsache, dass Sun Jung-moon Millionen von Dollar dadurch eingenommen hat, dass er junge Frauen auf die Flughäfen geschickt hat, um Blumen zu verkaufen. In einer Nation, wo die Leute in die richtige Richtung denken, könnte sowas überhaupt nicht passieren. Was schließen wir daraus? Wir schließen daraus, dass es bei diesem Kampf um unser Denken geht. Und Satan hat viele Festungen, die er dort aufgebaut hat. Was ist unsere Verantwortung als Christen? Wir müssen seine Festungen zerstören und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Seht ihr, was unsere Verantwortung ist? Satan hat die Gedanken gefangen genommen. Wir müssen sie aus dieser Gefangenschaft herausreißen und befreien und sie dann unter den Gehorsam Christi gefangen nehmen. Das ist unsere Verantwortung. Andere können das nicht tun, sie haben nicht die Waffen dazu, wir haben sie. Ich erinnere mich an meine Zeit als Missionar in Ostafrika von 1957 bis 1961. Als ich dorthin kam, war es noch britisch Ostafrika. Als ich ging, waren daraus drei schon beinahe unabhängige Staaten entstanden, Kenia, Uganda und Tansania. Und vor meinem geistigen Auge konnte ich förmlich sehen, dass ein Krieg im Gange war, der das Denken dieser neu entstandenen afrikanischen Staaten gefangen nehmen wollte. Ich glaube, dass jetzt in Amerika ein ähnlicher Kampf tobt mit dem Ziel, die Gedanken der amerikanischen Bevölkerung gefangen zu nehmen. Wir im Leib Christi schlafen schon so lange und haben das schon so lange ignoriert, dass wir jetzt einen Kampf vor uns haben, bei dem wir ständig bergauf marschieren müssen, um die Konsequenzen unserer Nachlässigkeit und unseres Ungehorsams zu kompensieren. Aber das ist unsere Verantwortung. Ich bin der Überzeugung, dass die Frage, ob wir Christen in Amerika das tun werden, wozu Gott uns die Verantwortung übertragen hat oder nicht, das Schicksal dieser Nation entscheidend bestimmen wird. Wir werden über das Schicksal dieser Nation bestimmen, sei es zum Guten oder zum Schlechten. Ich persönlich glaube, dass es zum Guten sein kann. Ich glaube nicht, dass die Schlacht schon verloren ist. Ich glaube zwar, dass die Situation kritisch ist, aber andererseits sind in letzter Zeit Hinweise darüber aufgetaucht, dass wir an Boden gewinnen. Ich preise Gott dafür, aber es wird auf jeden Fall nicht leicht sein.